Dies und das. Der Buchpodcast.
Was? Soll ich was sagen jetzt?
Ja,
soll ich wieder
ich
was sagen?
Ich mache hier schon Fluglotsenbewegungen.
Ach, alles klar, weil ich dachte, dann, du wolltest es nochmal wieder versuchen. Also so
Nein,
richtig.
Ich habe es aufgegeben.
Nachdem der Sprecher fertig ist, dass man dann gleich rübergeht, aber ja, das ist ja.
Nein, ich habe es. Ja, okay, das kannst
Zeit.
Du einfach besser. Das hast ja, du im Blut.
Ist wieder schief gelaufen jetzt, ne? Also jetzt haben wir wieder diese Pause gehabt, wo sich alle gefragt haben, oh,
und
passiert da noch irgendwas?
Und du bist diesmal schuld, weil ich habe gefuchtelt, aber du hast gar nicht hergeguckt.
Nein, ich habe auf mein Buch geguckt, um zu schauen, habe ich mein Buch dabei für den ersten Satz, den ich gleich brauche. Und deswegen habe ich geguckt, habe ich das Buch etwa noch unten im Schlafzimmer liegen oder habe ich es jetzt hier neben mir? Habe ich.
Also damit herzlich willkommen beim hochprofessionellen Buchpodcast mit Christian Thees und Larissa Vassilian. Wir haben das alles voll im Griff, wie ihr merkt.
Nein, das ist ja alles nur Spaß. Ja. Wir könnten das ja
Nein,
auch jetzt alles
das,
schneiden
wollten.
Und,
so
und
also
ganz clean klingen lassen. Aber es ist ja vor allem auch für mich mittlerweile ein großer Spaß, dieser Anfang.
Schon, oder?
Ich finde, ja. Also ich würde
es
total irritiert sein.
Es hält unsere Beziehung jung, Christian, weißt du? Ja. Immer was Neues. Ja, also herzlich willkommen. Ich wollte euch als erstes, bevor ich es vergesse, auf etwas aufmerksam machen, denn Mareike hat uns geschrieben, am 22.03., also in ein paar Tagen, ist der Indie Book Day. Und das ist der Feiertag der unabhängigen Buchverlage, initiiert vom Mayrisch Verlag aus Hamburg. Und das ist eine Aktion, die ich total schön finde. Kennst du das? Hast du mal gehört?
Gehört habe ich es.
Ja,
ich weiß aber nicht genau, was da steht. Ich habe das Gefühl, wir haben vor einem Jahr kurz mal das angesprochen oder ich habe darüber gelesen, aber ich weiß es nicht genau. Was hat es damit auf
also
sich?
Also das Schöne ist, ihr solltet euch zum 22. März entweder ein Buch bestellen oder kaufen in einer Buchhandlung eures Vertrauens. Und zwar irgendein Buch, das ihr sowieso gerade haben möchtet oder ihr lasst euch inspirieren oder ihr lasst euch gerne beraten. Wichtig ist
Ich
nur,
weiß schon welches, das, was ich heute empfehle.
Ah, okay,
ja,
bin
das,
gespannt.
Das.
Es sollte aus einem unabhängigen kleinen oder Indie-Verlag stammen. Ist es bei dir so?
Nee, ja, unabhängig. Nein, es ist nicht.
Na, siehst du, dann nicht. Danach postet ihr dann ein Foto des Covers des Buches oder euch mit dem Buch oder was auch immer. Halt irgendwas, wo man erkennen kann, ihr habt ein Indie-Buch gekauft in irgendeinem sozialen Netzwerk oder in einem Blog eurer Wahl und habt den Hashtag dann dabei, Indie-Book-Day. Und ja, wenn ihr die Aktion gut findet, so wie ich, dann erzählt den anderen Leuten davon, dass sie das auch machen sollen. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, also wenn mich jemand auffordert, dass ich bitte ein Buch kaufen soll an einem bestimmten Tag, also dann werde ich dieses Opfer erbringen und dann an dem Tag in einen schönen Buchladen gehen. Ich habe sogar schon einen im Blick, der wurde frisch renoviert hier bei mir in der Nähe und da war ich noch nie. Da
und ich sage dir jetzt voraus, du wirst nicht nur ein Buch kaufen, es wird nicht bei einem Buch bleiben. Du wirst mehrere Bücher kaufen und das weiß ich. Ja, das weiß ich, weil ich dich kenne mittlerweile. Ja. Die Frage für viele ist nur, überhaupt erstmal zu erkennen, was ist denn ein unabhängiger Buchverlag?
So geht's mir auch.
Deswegen, also so ganz sicher kann man sich da ja nicht sein. Also bei Rowohlt, Diogenes, Hansa, da wissen wir, das sind große Verlage.
Ja.
Random House und was nicht alles dazugehört. Ne? Aber was ist denn ein unabhängiger Buchverlag? Muss das Cover hässlich und billig aussehen? Ja, möglicherweise. Manchmal erkennt man es ja daran.
Also mir fiel da spontan der Kiona Buchverlag ein. Ich hoffe, dass das einer von denen ist. Das ist so ein ganz kleiner, wenig Personenverlag sozusagen. Oder vielleicht zum Beispiel auch, wir hatten ja letztes Mal Jeanette Bauro zu Gast vom Second Chances Verlag. Das würde ich jetzt auch als einen kleinen Indie-Verlag bezeichnen, der so ein ganz spezielles Programm hat. Aber ich werde einfach in eine Buchhandlung gehen und die Buchhändlerin fragen oder einen Buchhändler und sagen, hey, gib mir mal irgendein unabhängiges Buch. Ich kenne mich da nicht aus. Ja, aber das ist eben genau das, dass man einfach ein bisschen lernt, dass es da auch noch viel anderes gibt, abseits des Mainstreams und vielleicht kleine, feine Verlage, die wir gar nicht kennen und die auch Aufmerksamkeit verdient haben. Also in diesem Sinne, markiert euch den 22. März dick im Kalender und geht dann Bücher kaufen. Es gibt echt Schlimmeres als das. Ja. Genau, ansonsten, bevor wir loslegen mit unseren Büchern, noch ganz schnell eine Begrüßung unserer neuen Steady-Community-Mitglieder. Das sind Christine und Imme, die sind neu bei Steady und vergrößern unsere wunderbare Lesegemeinschaft bei Steady auf 42 Mitglieder, was mich als Douglas Adams-Fan natürlich besonders freut, weil 42 ist ja der Sinn des Lebens. Aber ihr dürft gerne trotzdem noch mehr werden, also es muss jetzt nicht bei 42 stehen bleiben.
42, der erste Fußballspieler, der erste Baseballspieler in der amerikanischen Liga, der damals sozusagen in der Major League Baseball, in der Profiliga gespielt hat, ne? Also wurde auch natürlich rassistisch, wurde diskriminiert, musste teilweise in einem eigenen Bus fahren. Aber diese Mannschaft hat es durchgesetzt, dass dieser Spieler Teil der Profimannschaft ist. Das war der allererste Spieler und der hatte die 42. Und auch heute noch.
Der allererste
noch gibt
Spieler,
es,
der erste
schwarze Spieler,
Spiel.
Genau. Ja, der erste afroamerikanische Baseball-Profi hatte die 42.
Ach cool.
Und es gibt einmal in der Saison den Tag, ich krieg den Namen jetzt nicht mehr, ich weiß nicht, also ich meine, er heißt Robinson. Mir total unangenehm, dass ich jetzt gerade nicht weiß. Auf jeden Fall, er hatte die 42. Und einmal in der Saison gibt es den Tag, an dem alle Spieler von allen Mannschaften an dem Tag die 42 hinten auf dem Trikot
haben. Ach toll, das ist ja nett.
Ich weiß, das ist
schön.
Das ist mega. Also es ist eine ganz, ganz schöne Aktion. Und auch das ist zufälligerweise die 42.
Siehst du mal, eine wichtige, wichtige Nummer. Ansonsten habe ich gestern mal wieder eine Mail rausgeschickt an unsere Steadies und habe gefragt, was soll ich als nächstes lesen? Und habe wieder drei Bücher zur Auswahl gestellt. Und ich kann sagen, es gab wieder eine ziemlich deutliche Ansage, was ich lesen soll von euch. Also ungefähr die Hälfte der Mitglieder haben mitgemacht bei der Umfrage. Und es ist ein Buch mit einer Katze auf dem Cover von einem unabhängigen Verlag. Mehr dazu aber dann ein anderes Mal. Ich muss es jetzt erstmal lesen.
Okay, Jackie Robinson übrigens.
Jackie Robinson
okay. Ist es. Er war der Spieler mit der 42 und seit 2004.
Schön.
Seit 2004. Genau. Und auch ihm zu Ehren wird seit 1997 diese Nummer an niemand anderen mehr vergeben.
Ach so,
es
Sachen.
Es wird nie jemanden geben in irgendeiner Mannschaft, schön, der die 42 haben wird. Das die ist sozusagen Nummer. Retired, wie man sagt. die ist nur für Jackie Robinson für alle Ewigkeiten reserviert.
Toll.
Und an diesem einen Tag, Jackie Robinson Day ist das, tragen sie alle die 42, finde das immer, immer toll. Es gibt aber auch Tage bei der Baseballliga, um mal wirklich vom Thema abzuweichen. Aber vielleicht hat jemand ein Buch darüber geschrieben. Ja, wo zum Beispiel sozusagen, ach, ich weiß nicht, wie der Tag offiziell heißt, da ist zum Beispiel AIDS Awareness Day und da haben alle zum Beispiel einen pinken Baseballschläger.
Ach, Baseballschläger, ich dachte jetzt auch Trikot oder so.
Nein, Baseballschläger und ich bin nicht ganz sicher, ob alle das machen oder nur einige. Auf jeden Fall gibt es da einen pinken Baseballschläger und ich meine, es ist der AIDS-Tag.
Okay, oder der Weltfrauentag, der gerade war am 8. März.
Die spielen am 8. März noch nicht. Die Saison geht immer erst am 1. April los.
Und jetzt habe ich mich total geoutet. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Baseball.
Nee, musst du ja nicht. Wie auch? Das macht ja auch gar keinen Sinn.
Naja, ich bin Amerikanistin. Also eigentlich hätte ich irgendwann mal verstehen sollen, wie das funktioniert. Aber
Okay. Ach, ich sag dir jetzt auch, welcher Tag das ist.
Ja.
Es ist Muttertag.
Muttertag, ja. Ist
für Muttertag gibt es die pinken Bats. Pink Bat Day oder so heißt der
Pink
dann.
Pink Bat Day, okay. Aber Muttertag ist noch nicht. Lass uns lieber über Bücher sprechen. Das ist eher ein gewohnteres Terrain für mich.
Ich habe viele Bücher über Baseball gelesen, muss ich dazu sagen. Sehr, sehr viele Bücher. Die wenigsten sind auf Deutsch.
Ich habe dann so diese kitschigen Baseball-Filme gesehen mit Kevin Costner und so.
Sind sehr beliebt. Wie viele Baseball-Filme hat Kevin Costner gedreht? Also mehrere, vier, fünf, sechs Baseball-Filme.
Ja, gefühlt auf jeden Fall.
Geil.
Wir stellen euch ja in jeder Folge jeweils ein schönes Buch vor, das wir euch ans Herz legen wollen. Und da machen wir euch jetzt neugierig darauf, indem wir nur den ersten Satz oder den ersten Absatz oder die ersten Sätze vorlesen. Und euch können wir gar nicht so sehr neugierig machen, weil ihr wisst ja durch den Titel schon, was es ist. Aber ich weiß es jetzt noch nicht, was du mitgebracht hast. Insofern, schieß mal los. Wie geht dein Buch los?
Mein erster Satz lautet: Das Haus schwankt. Der Beton bewegt sich im Wind wie die Krone einer Pappel. Das Hochhaus taumelt bei jedem Windstoß, als wäre es besoffen.
Oh Gott, das klingt wie so ein Katastrophenfilm anfängt.
Nein,
oh je.
Nein,
ist nicht schlimm?
Nein.
Ah, okay.
Der pure harte Alltag, aber kein Katastrophenfilm.
Nein.
Wunderschönes Buch. Dein erster Satz?
Mein erster Satz. Bei mir fährt gerade die Müllabfuhr vorbei. Falls ihr das hört, lasst euch nicht ablenken. Mein erster Satz ist: Unter den Apfelbäumen lag Schnee. Der Max stand am Fenster und sah hinaus in den Garten. Es war längst Vormittag. Oh, jetzt machst du aber so eine lange Pause. Das dürfen Radioleute auch nicht machen, sonst kommt ja gleich das Notband.
Aber ich überlege. Wie war der allererste Satz?
Unter den Apfelbäumen lag Schnee.
Unter den Apfelbäumen lag Schnee. Okay, es ist auf jeden Fall so ein Buch mit Schnee. Ich weiß, es gibt einen Titel mit Schnee. Ich hatte es neulich in der Hand auf dem Hamburger Hauptbahnhof.
Ja.
Okay, aber ich habe es nicht gelesen.
Also, okay, gut. Soll ich mal starten?
Also, starte mal.
Das Buch heißt Im Schnee.
Im Schnee heißt
Im Schnee von Tommy Goertz. Es ist ein, wie ich es gerne nenne, ein Eintagsbuch, weil du es wirklich ganz locker in einem Tag lesen kannst. Und ich lese das dann immer solche Bücher gerne am Sonntag. Da setze ich mich morgens schon in meinen Sessel und fange an zu lesen und irgendwann mal bin ich fertig. Und zwar tauchen wir da in das Leben ein von Max. Der ist ein alter Mann, der in einem fränkischen Dorf lebt. Es ist tiefster Winter und sein Freund Schorsch ist gerade gestorben. Und was dann folgt, ist zum einen eine Erzählung darüber, wie das Dorf mit Tod und Trauer umgeht, welche alten Bräuche da zum Beispiel noch zelebriert werden, wie zum Beispiel eine Totenwache über Nacht. Da sitzen dann bis Mitternacht die Männer in dem Raum, in dem der Tote auch liegt und der ist schon schön hergerichtet und so und erzählen sich Geschichten über ihn. Und um Mitternacht gibt's dann so eine Art Schichtwechsel. Da gehen dann die Männer nach Hause und schlafen und die Frauen müssen ran und die bleiben dann bis morgens, bis der Bestatter kommt. Da heißt es dann, die Nacht ging dahin, die Männer sprachen langsamer, die Pausen wurden länger, die Müdigkeit. Da halfen nur die Erinnerungen. Man erzählt sich also Geschichten über den Tod, man schwelgt in Erinnerungen und das fand ich besonders interessant, man zieht so eine kleine Bilanz. Also diese Leute, die dann diese Totenwache halten, entscheiden darüber, ob der tote Mensch es verdient hätte, in den Himmel zu kommen oder nicht. Also was der so sich so geleistet hat in seinem Leben, ja. Zum anderen geht es im Buch aber auch um das Dorfleben generell, um Erinnerungen an alte Zeiten. Und vor knapp 40 Jahren haben sich etwas weiter draußen dann Neubürger angesiedelt, heißt es da. Die haben dort ihre Häuschen gebaut. Irgendein Bauer hatte halt den Grund verkauft und dann haben sich Städter da angesiedelt und haben also da ihre Reihenhäuser hingesetzt. Und die werden, obwohl es schon 40 Jahre her ist, werden die null von der Dorfgemeinschaft akzeptiert, weil es sind ja die Neuen immer noch. Die werden dann also beäugt, wenn sie zum Beispiel spazieren gehen am Sonntag. Denn im Dorf ging man nicht spazieren. Entweder man ging wohin, weil man zu tun hatte, also Arbeit, oder man blieb daheim und lag auf dem Sofa. Spazieren gingen nur die Neubürger. Die liefen einfach so herum, gucken. Man stand auch nicht herum ohne Arbeit. Machte man nicht. Manches Mal wirkt das Dorfleben fast schon zu idyllisch, zu behütet, zu romantisiert. Aber immer wenn das geschieht, biegt dann der Autor Tommy Goertz schnell wieder ab und haut uns Dinge um die Ohren, die halt dann auch so gar nicht schön sind, wie das weggesperrte Kind mit den roten Haaren, das eben anders war und daher einfach eingesperrt wurde. Das durfte man nicht herzeigen sozusagen, das hat dann irgendwie, das war immer eingesperrt und irgendwann mal war es weg. Das ist also insgesamt eine Zeitreise, eine längst vergangene Zeit, denkt man, die mich irgendwie so an meine Großeltern erinnert hat. Also meine Großmutter kam auch von einem Bauernhof und das war auch so eine ganz andere Welt dort irgendwie. Und mir war das gleichzeitig dann fremd und auch vertraut, diese ganzen Bräuche. Und im Buch ist es so, da kommt dann ein junger Fotograf durch Zufall den alten Max besuchen und macht dann auch Bilder von ihm und schaut dann mit so einem verklärten Blick auf dieses Dorf. Und dann zieht Max ein sehr ehrliches Fazit. Er sagt, dieses Dorf, sagte er schließlich, nachdem er eine Zeit lang hin und her gedacht hatte, ist wie jedes Dorf. Da wohnen Leute und da gibt es Misthaufen. Und je näher man herankommt, desto mehr stinkt es. Ja. Im Schnee nimmt uns also mit auf eine Zeitreise. Es zeigt uns ein Dorf, in dem die Uhren stillstehen. Aber auch hier zieht langsam natürlich die moderne Welt ein. Und bei aller Sentimentalität, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, habe ich mir dann gedacht. Also ich fand das wahnsinnig schön, wahnsinnig ehrlich und eben nicht zu romantisiert. Es ist immer sowas, ich finde, wir modernen Städter in Anführungszeichen denken uns immer, ah, oh, das ist so nett und die kennen sich alle und die haben ihre Bräuche und jeder schaut auf jeden. Ja. Und man weiß aber von Leuten, also so wie ich bei meiner Oma damals auf dem Dorf, so behütet war das nicht, weil jeder wusste auch, was du machst und ob du am Samstag in die Kirche gegangen bist, abends oder nicht und so weiter. Also das ist auch teilweise ganz schön hart, glaube ich. Genau,
ja,
im Schnee.
Aber es ist halt landschaftlich einfach wahnsinnig schön und erholsam. Und wenn selbst junge Menschen zunehmend aufs Land ziehen, dann hat das auch einen Grund. Und ich kann das verstehen. Ja. Früher hätte ich auch gedacht, Land ist langweilig. Und inzwischen denke ich, nur da gibt es Weite und Natur und auch frische Luft. Wenn sie nicht nach Kuhscheiße stinkt. Ja. Da bin ich ja nicht so ein Fan. Es gibt ja Menschen, die sagen, oh, es riecht so gut. Und
ich denke,
oh, irgendwie dieser Güllegeruch in der Luft. Mag ich eigentlich überhaupt gar nicht. Nee. Und manche auch, oh, ich liebe diesen Geruch. weil sie damit wahrscheinlich extrem viel verbinden oder Jugenderinnerungen haben oder so. Aber richtig gut riechen tut das nicht, ne?
Gar nicht. Genau, also wie gesagt, Im Schnee, ein schönes Eintagsbuch, lest es gerne, von Tommy Goertz. Hat auch ein sehr schönes Cover, wie ich finde. Und das müsst ihr eigentlich jetzt noch schnell lesen, solange noch ein bisschen so das Winterliche anklingt, weil im Hochsommer, finde ich, kann man das schwierig lesen.
Ja, es passt nicht so, ne?
Nee, es passt dann nicht, genau. Es ist ein saisonales Buch.
Man mag auch im Sommer nicht ein Buch lesen, in dem es um Weihnachten geht, oder?
Ja, genau.
Weihnachten bei den Buddenbrooks. Das will man nicht im Sommer lesen,
nee,
irgendwie.
Das stimmt.
Auf der anderen Seite stellen wir uns doch nicht so an. Mein Gott, Bücher führen uns in alle Welten und warum nicht auch in den Winter?
Jetzt bin ich gespannt, wo du uns hinführst mit deinem komischen, schwankenden Wolkenkratzer.
Ja, ne?
Ja.
Mein Buch ist von Sarah Gmür und es heißt 18. Stock.
Okay.
Es geht um Wanda, die ist alleinerziehend und lebt mit ihrer 5-jährigen Tochter Carly in so einem 18. Stock eines Berliner Plattenbaus. Ständig ist der Lift kaputt. Das Treppenhaus ist ein einziges Betonfunkloch. Ja, heutzutage wichtig, weißt du, auch im Treppenhaus Empfang zu haben. Ja, und wie es ja heißt, indem man das ganze Leben verpasst. So, also sie ist Schauspielerin, Wanda träumt eigentlich von einem ganz anderen Leben und möchte eigentlich Geld haben und Möglichkeiten und das, was sie so erträumt, einfach leben. Also eine relativ graue, triste Existenz. Und sie begegnet dann aber einem Filmproduzenten und bekommt Termin für ein Vorlesen und eröffnet sich erstmal so eine Tür. Und fortan bewegt sie sich zwischen zwei Welten. Also einmal diese graue, triste Welt und natürlich auch dann diesem Schauspielbusiness, in dem zumindest Möglichkeiten existieren. Es gibt ein ganz interessantes Ensemble, so an Nachbarinnen in diesem Plattenbau. Es gibt Esther, die sich einfach immer nur totschuftet. Status, das finde ich sehr schön. Esthers Status, alleinerziehend mit Mann. Viele wissen jetzt, was gemeint ist.
Ja.
Und das ist so elegant und treffend formuliert, alleinerziehend mit Mann. Dann heißt es auch noch weiter, sie habe ihren Ex durchgefüttert wie ein Meerschweinchen. Ja. Und dann gibt es aber die Nachbarin von gegenüber, das ist das Playdate und die Freundin von Tochter Carly zum Beispiel. Und die Mutter heißt immer nur Aileens Mutter.
Okay.
Also die hat doch keinen Namen. Die ist immer nur Aileens Mutter, was sie auch irgendwann mal total ärgert. Du nennst mich immer nur Aileens Mutter. Ja, die hat ja gar keinen Namen. Es ist nur Aileens Mutter. Geht ein bisschen um diesen Spagat zwischen Kind und Selbstverwirklichung, weißt du, weil sie natürlich nicht diese Möglichkeiten hat, weil sie ein Kind hat. Vielleicht würde die echt durchstarten und hätte ein so geiles, super Leben. Aber mit Kind und dann im Plattenbau, da erstmal rauszukommen, das geht nicht so einfach. Das Beste an diesem Buch, das ist der Ton. Der ist schon so ein bisschen, auch ein bisschen flapsig, sehr humorvoll. Du hast auf jeden Fall das Gefühl, dass sie jeden Satz irgendwie poliert hat, dass sie sich ganz viel Mühe gegeben hat bei den Formulierungen, die aber dennoch so klingen, als kommen sie aus ihrem Mund, ohne nachzudenken. Das sind ganz viele Sätze, an denen man Spaß hat, auch wenn es um diesen grauen Alltag geht, der so eine Art Überlebenskampf ist. Es ist ein Buch, bei dem du jede Seite gerne liest, weil du merkst, da kann eine schreiben, da hat eine einen Sound. Und auch diesen trockenen Ton, wenn sie dann philosophiert über einen potenziellen Partner, der ist Türke, ihr bester Kumpel sozusagen, der kümmert sich ganz lieb um die beiden. Aber als Partner, da denkt sie, er wird genauso sein wie die anderen. Er wird den ganzen Tag rauchen und Tee trinken, kein Spiel von Galatasaray Istanbul verpassen und sich einmal im Jahr ein ganzes Lamm vom Schlachter holen. Wir passen nicht zusammen. Doch nackt auf dem Sofa im flimmernden Netflix-Licht fällt es nicht so auf. Es ist einfach irre formuliert. Das sind so schöne Gedanken. Als man ihr vorschlägt, einen Bürojob doch zu machen, da verdient man doch regelmäßig Geld, da sagt sie dann, ich kriege Kopfschmerzen von kalt ausgeleuchteten Geräten, Arbeitsplätzen und Vorgesetzten, die sich als Chefs verkleiden. Wie schön ist die Formulierung?
Sehr schön, ja.
Die sich als Chefs verkleiden. Ich will frei sein, mit all den Einschränkungen, die dazugehören. Auch wieder dieser Widerspruch in sich. Ich will frei sein, mit all den Einschränkungen, die dazugehören. Die kann einfach schreiben. Und es gibt natürlich auch so ein paar hübsche Dialoge, die so ganz tief eintauchen in dieses Ambiente, in diesen Freundinnenkreis, wo du auch wirklich denkst, sind das echte Dialoge? Möglicherweise sind sie es, aber sie sind so gut. Sie reden dann über die Kinder von Ming, das ist auch noch eine, die dazugehört, und sie beklagt, dass sie denen nicht mal in Ruhe die Fingernägel schneiden kann, weil die halten nie still, nicht mal beim Schlafen. Und daraufhin schlägt eine vor, hey, sie solle doch die Nägel einfach abbeißen. So habe sie es bei ihren Kindern gemacht. Alleine dieses Bild, weißt du, dass du nachts dass hingehst du
da so rumknabberst und, an den Fingern.
Oder auch meinetwegen tagsüber, ja. Ne, wenn du so einen kleinen Knipser hinhältst, das machen die nicht mit. Aber wenn du einfach ihnen die Finger abbeißt mit dem Mund, das würden die wahrscheinlich mitmachen. Und dann fragst du dich, okay, wie viele Mütter haben das in ihrem Leben genauso gemacht? Ist es heraus? Wenn sie sich's ausgedacht hat, ist es einfach brillant ausgedacht.
Ja, ja. Schön. Ja. Okay. Ja.
Sarah Gmür ist wunderbar, auch sehr gut darin, in kurzen, knappen Beschreibungen starke und auch ungewöhnliche Bilder zu schaffen. Dann heißt es, das Foyer des Hotels ist so herrschaftlich und hoch wie eine Kathedrale. Ältere Frauen bewegen sich, als wären sie aus Blätterteig und könnten jeden Moment auseinanderfallen.
Mhm, toll.
Und du hast sofort ein Bild. Ja. Es ist ein Buch, das sagen will, glaubt an euch und haltet durch, dann werdet ihr wegziehen. In eine bessere Gegend. Mit guter Schule und Bäumen, an denen Rolex wachsen.
Na, ob das so stimmt.
Toller Wurf. 18. Stock, kann ich nur empfehlen.
Sieht auch aus wie ein Eintagsbuch, so wie
von Sarah Gmür. Ich habe den Deckel gerade nicht. Ist bei Hansa Blau erschienen.
Ist aber auch ganz dünn.
Es ist relativ dünn. Ja. Ja, also relativ. Solche Bücher sind natürlich auch klasse. Es hat genauso 220 Seiten.
Genau, genau. Mhm. Ich habe gerade mal gewikipediert, weil mir der Name nicht sagte. Sarah Gmür ist 1980 in Locarno geboren, also in der Schweiz. Ist auch Schauspielerin und Schriftstellerin. Hat zum Beispiel in einem Musikvideo der Ärzte mitgemacht. Ja, ja. Und hat also schon ganz viele Sachen veröffentlicht. Das war mir so, oder? Nee, doch eins, Charisma hat sie 2012 veröffentlicht. Aber ich war gerade in ihrer Filmografie abgerutscht. Da stehen mehr Sachen drin. Aber insofern interessante Autorin. Lebt in Berlin.
Lebt in Berlin. Sie hat schon als Teenie auch immer Texte geschrieben. Und sie hat als Teenager angefangen zu rappen. Ich weiß nicht, ob ich rappen sage oder rappen.
Rappen.
Rappen, du sagst es deutsch, aber zu rappen, aber es klingt immer so komisch, zu rappen, ja, aber eigentlich sagt sie, ging's mir gar nicht so um die Musik, ich bin nicht besonders musikalisch, also Taktgefühl ja, aber ich kann nicht singen, aber ich habe es geliebt, Texte zu schreiben und ich wollte immer mit möglichst wenigen Worten möglichst viel aussagen und beim Schreiben ist ein Rhythmus extrem wichtig für mich und es ist auch immer so ein Style, es gibt einfach coole Worte, sagt sie. Es gibt Worte, die haben irgendwie eine Power, die sind schön, die haben einfach Kraft und die habe ich beim Rappen versucht zu benutzen und jetzt auch beim Romanschreiben.
Oh, wow.
Und das ist das, was auffällt. Sie hat einen Sound und der ist witzig und sie findet originelle Bilder und es ist ein Spaß zu lesen. Und du merkst, da ist etwas Besonderes, auch wenn man es nicht so hundertprozentig definieren kann. Was ist es eigentlich genau? Aber die ist cool, die schreibt toll.
Ach schön. Ja, und sowas magst du ja besonders immer, gell? Bei dir, du guckst immer sehr auf Sprache, also fast schon manchmal mehr als auf den Inhalt, glaube ich. Also es kann ein toller Inhalt
schon,
sein,
aber
wenn
schon
da
stimmen.
Die Sprache nicht stimmt, dann...
Ja, aber das eine geht nicht ohne das andere. Ja. Würde nicht bei Lies und das landen, wenn es nicht auch den Inhalt mitbringt. Ich will nicht gelangweilt werden. Ich will gleich schmunzeln oder sagen, oder interessant. Oder ich will überrascht werden bei den ersten fünf Seiten. 18. Stock, 18. ausgeschrieben als Wort. 18. Okay. Stock.
Wunderbar, super. Zu Gast ist diesmal wieder ein Buchhändler und zwar Johannes Rieder ist da von der Prinz Eugen München Buchhandlung. Sag mal Eugen oder Eugen, sag mal Johannes.
Das ist eine gute Frage, das weiß ich auch nicht genau. Ich sage Eugen, weil ich Eugen nicht über die Lippen bringe, aber ich glaube, es ist
ja genau, so geht's mir auch.
Eugen.
Schon habt ihr schon mal Eugen gehört? Also sagt man das so?
Ja,
Eugen?
Ich habe das oft gehört, das aber ich sage immer Eugen.
Also Eugen, ja.
Sehr gut, okay. Johannes, aber wir wollen gar nicht so sehr über den Eugen oder Eugen sprechen, sondern wir wollen über Bücher sprechen. Und Christian und ich haben vorhin über den Indie Book Day gesprochen, der am 22. März ist. Und haben uns dann gefragt, was sind denn eigentlich so diese Bücher von kleinen Verlagen? Was sind denn so kleine Verlage? Woran erkennt man die eigentlich?
Johannes guckt ganz erstaunt. Er hat, glaube ich, davon noch gar nicht gehört vom Indie Book Day.
Vom Indie Book Day habe ich doch überhaupt nie gehört.
Okay, er hat also doch gehört. Er nimmt uns auf den Arm.
Nee, das ist ganz interessant, weil wir ja die Buchhandlung jetzt seit einem halben Jahr haben. Aber ursprünglich haben meine Schwester und ich auch einen unabhängigen Kinder- und Jugendbuchverlag. Dann hat es sich ergeben, dass wir eben im Prinz-Eugen-Park, eine kleine Ladenfläche mieten konnten. Aber es gibt eben noch relativ wenig so kleine Läden. Es gibt irgendwie einen großen Supermarkt und so, aber eben so kleine gemütliche Läden gibt es relativ wenige. Und dann haben wir das gemacht und legen natürlich in unsere Buchhandlung auch einfach durch unsere Geschichte und unsere Beziehungen und Freundschaften, die wir auch mit den anderen Verlagen haben, legen wir wirklich Wert auf Indie-Verlage. Mhm. Und haben von denen relativ viel im Programm, weil die einfach ganz tolle Titel machen zum Teil. Und die aber halt in den großen Buchhandlungen einfach nicht so sichtbar sind, weil die einfach einen anderen finanziellen Background haben. Und natürlich habe ich jetzt auch ein Buch von einem Indie-Verlag.
Ja, das habe ich nämlich gehofft. Ich bin sehr gespannt auf deinen Tipp. Was hast du uns mitgebracht?
Also ich habe ein wirklich tolles Buch vom Limbion Verlag. Der Limbion Verlag ist ein kleiner, unabhängiger Kinder- und Jugendbuchverlag aus Gießen am Ammersee, der echt ganz hervorragende Bücher rausbringt und die man unbedingt auf dem Schirm haben sollte. Den gibt es noch nicht so lange. Aha. Und das Buch heißt Pardalita und ist von Juana Estrella, ist ein Jugendbuch für Menschen ab ungefähr 14 Jahren. Und es ist eine Graphic Novel, die mit Prosatexten auch durchsetzt ist. Und da geht es um Raquel und die geht in die Schule in einer portugiesischen Kleinstadt und lebt da bei ihrer Mutter und hat zwei beste Freunde, Luisa und Fred. Und mit denen ist sie total eng befreundet und ist einfach so eine tolle Clique, die haben. Und eines Tages lernt Raquel allerdings Pardalita kennen. Das heißt, sie lernt sie eigentlich gar nicht kennen, weil sie geht einfach in der Klasse über ihr. Aber sie fällt ihr plötzlich irgendwie auf. Und langsam merkt Raquel, dass sie sich bei Pardalita nach mehr sehnt als nur nach einer Freundschaft. Und das Tolle an dem Buch ist, dass die Juana Estrella es schafft, ohne viel Worte und ohne viele Striche zu machen, weil es ist ja auch eben eine Graphic Novel, den Unterschied zwischen dem Wesen einer Freundschaft und dem Wesen einer ersten Liebe herauszuarbeiten. Und sowohl die Liebe als auch die Freunde behalten ihren Wert. Die Freunde werden nicht weniger wichtig, bloß weil sie sich jetzt in Pardalita verliebt hat. Mir ging es so, dass ich beim Lesen auch irgendwie die Wucht und die Zartheit von erster Liebe noch ein bisschen wieder gespürt habe. Und das war wirklich ganz großartig. Also das ist ein dringender Tipp von mir. Pardalita im Limbion Verlag.
Toll.
Juana Estrella heißt
genau.
Die Autorin. Das genau. Wunderbar, dann komme ich am 22. März zu euch. Das ist ein Samstag. Und lasst mir von euch ein unabhängiges Buch
erzählen. Ja,
so machen wir es, oder? Ja, haben wir einen Deal. Sehr gut, wunderbar. Vielen, vielen Dank, Johannes. Und euch alles Gute weiterhin mit der kleinen Buchhandlung.
Ja, vielen Dank euch. Und einen schönen Tag noch.
Macht's gut. Danke. Tschüss.
Tschüss, Johannes. Pardalita wird bezeichnet als eine wunderbare Slice-of-Life-Geschichte. Ich sehe das hier. Also, habe ich auch noch nie gehört.
Geschichte.
Ja, Pardalita. Aha. Ohne es zu merken, habe ich deinen Namen auf den Tisch geschrieben. Ich war abgelenkt und meine Hand hat sich verselbstständigt.
Aha.
Dabei ist das nicht mal dein richtiger Name. Spätzchen. So könnte jeder heißen. Jeder Mensch, jeder Vogel. So, Spätzchen ist wohl Pardalita.
Sehr ja, gut.
So heißt das in diesem Buch. Ich habe hier noch ein Zitat. Und zwar, wir waren Kaffee trinken. Eigentlich bin ich ja eher still, aber sobald ich auf dem Plastikstuhl vor dem Café Central saß, habe ich geplappert wie ein Wasserfall. Wir haben über alles geredet. Vergangenheit, Gegenwart und perfekt. Vergangenheit, Gegenwart und perfekt. Ist ja auch ganz interessant. Ja.
Nett.
In schwarz-weiß gezeichnet, alles und so. Voll interessant.
Haben wir mal jemanden anderen, der dich mit einer Graphic Novel anfixt, Joe?
Ja, mega. Das ist ganz schön. Toll.
Wunderbar. Jetzt kommen wir zu...
Noch ein Satz.
Der schöne Satz. Meiner lautet heute, und es geht um Laura in diesem Satz, die in einem Waschsalon eine Affäre mit einem Fremden beginnt.
Mhm.
Und da heißt es nur, sie steckte in einem dunkelblauen Leinenkleid mit Wasserlilienmuster, was wunderbar mit der senffarbenen Vintage-Gucci-Tasche harmonierte, die auf der Waschmaschine lag wie ein Erdferkel auf einer Rinderfarm.
What? Nochmal langsam.
Und es geht übrigens noch weiter. Jedes Mal, wenn ich mich an Laura in diesem Kleid erinnere, kribbeln mir die Eier.
Okay.
Ich weiß, dass ich dich damit...
Da fällt dir gleich der Kopfhörer runter.
Ja, der ist ein bisschen locker. Ja, kurzer Satz. Gell? Also sie erinnerte die senffarbene Vintage-Gucci-Tasche.
Gucci.
Mit der harmonierte sie, die auf der Waschmaschine lag, wie ein Erdferkel auf einer Rinderfarm. Es ist aus einem Buch, das heißt, Denn sie sterben jung. Von Antonio Ruiz Camacho. Das sind 8 Geschichten aus Mexiko, die locker etwas miteinander zu tun haben. Und das Buch beginnt damit, dass José, der Großvater der Familie, entführt wird. Denn in Mexiko entführen die Drogenkartelle reihenweise Menschen, um sie später dann in Einzelteilen an ihre Familien zurückzuschicken. Okay. Das ist Mexiko. Es ist ein Buch, das vor allem wegen der Sprache auch sehr viel Spaß macht. In einer Szene ganz am Anfang, da haben sie eine Frau, die ihnen Italienisch beibringt. Denn Italien ist für sie so ein Sehnsuchtsland. Echt? Da in Mexiko. Und von der heißt es, mit ihren abgespreizten Fingern wirbelte sie über unseren Cappuccino-Tassen rum, als wären es lodernde Holzscheite und als versuche sie, sie in glühende Kohlen zu verwandeln. So beschreiben sie ihre Italienisch. Lehrerin, ja. Da wird also aus verschiedenen Perspektiven über das Auseinanderfallen einer Familie und auch den Verlust von Heimat geschrieben.
Okay.
Denn sie sterben jung. Antonio Ruiz Camacho. Auch sprachlich total schön.
Ich habe was mitgebracht aus einem Buch, dessen Autor bald bei uns zu Gast sein wird. Schwieriger Satz. Und zwar Michael Ebert. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%. Der hat zwei Sätze drin gehabt, die ich wirklich, also er hat natürlich noch viel mehr Sätze drin gehabt, die ich super fand. Meine Mutter ist jetzt auch übrigens großer Fan, die hat mir auch schon geschrieben, dass das so toll ist und dass sie manchmal laut gelacht hat abends, als sie es im Bett gelesen hat.
Cool.
Und zwar zum einen, es roch nach Schweiß und Koriander und zerstoßenem Stolz. Fand ich wunderbar, super, was für ein schönes
toll.
Bild.
Ganz toll.
Und das andere ist fast schon philosophisch, wenn wir genügend Zeit mitbringen, wird alles, was geschehen kann, auch geschehen. Egal, wie unwahrscheinlich es erscheint.
Aha. Super Satz, klasse,
fast
Michael
schon
Ebert.
Physik, gell?
Ja, toll, ja.
Genau, das hat mich wahnsinnig gefreut. Ein ganz, ganz tolles Buch, das sehr überraschend ist und sehr, sehr viel Tempo hat. Geht dir das auch so, dass manchmal ist, wie gut du ein Buch findest, kannst du danach bemessen, wie schnell du gefühlt liest? Wahrscheinlich liest man immer gleich schnell, aber manche fühlen sich so an, als würdest du da durchrasen. Das haben, die haben so Tempo.
Ja.
Und andere sind irgendwie zäher. So.
Ja, klar.
Damit sind wir bei unserem Werbepartner. Wir haben nämlich wieder Werbung eingesackt. Und zwar ist es diesmal leider ein bisschen ähnlich wie letztes Mal vom Namen her, aber trotzdem was ganz anderes. Es ist BookBeat. Hast du von BookBeat schon mal gehört?
Habe ich schon gehört.
Genau, also. Das Blöde an Büchern ist ja so ein bisschen, also wenn wir das mal so sagen können, dass man zum Beispiel beim Autofahren nicht lesen kann, wenn man selber fährt. Oder beim Rasenmähen sollte man es vielleicht auch nicht tun. Oder beim Wäschewaschen kann man auch nicht so gut lesen, zumindest ich nicht. Und deswegen habe ich jetzt einige Bücher, die ich gern gelesen hätte, aber nie dazu kam, als Hörbuch gelesen, in Anführungszeichen. Und zwar bei BookBeat. Das ist ein Streamingdienst mit einem Abo-Modell für Hörbücher. Der ist 2015 gestartet und hat über 1 Million Titel im Programm. Also ich habe dann mal so eine Stichprobe gemacht. Und alles, was ich eigentlich so auf meinem Wunschzettel habe, haben die auch als Hörbuch. Es ist total easy. Also ich habe es natürlich wieder getestet, weil ich will euch nichts empfehlen, was ich selber nicht kenne. Insofern wollte ich dann auch wirklich sehen, ob das gut ist. Und ich kann es guten Gewissens weiterempfehlen, denn es läuft so. Man lädt sich eine App runter, klickt sich dann durch ein paar Fragen, also zum Beispiel, welche Genres man gerne mag oder so, damit BookBeat einen dann besser kennenlernt. Und dann geht's los. Da gibt man dann Bewertungen. Da gibt's Bewertungen der Bücher. Also du kannst genau gucken, wie wurde das Buch bewertet, aber auch, wie wurden die Sprecher und Sprecherinnen bewertet, was ich auch immer super wichtig finde, weil so toll das Buch sein kann, wenn dich der Sprecher nervt, dann ja, wirst du es eh abbrechen. Dann kann man sich Favoriten anlegen und eine Merkliste und man könnte sogar das Sprechtempo einstellen, apropos Tempo eines Buches.
Oh.
Das habe ich aber nicht gemacht. Also ich bin brav immer bei einmal geblieben und habe das nicht schneller gemacht. Und ich habe jetzt mal dir, ich habe 3 Hörbücher getestet, die total unterschiedlich waren und habe da auch jeweils kleine Schnipsel rausgezogen. Zum Beispiel habe ich gehört, was auch mal hier vorgestellt wurde, Yellow Face von Rebecca F. Quang.
Ja.
Da geht es also um eine Autorin, die das Romanmanuskript einer toten Freundin klaut, ganz kurz zusammengefasst, und dann wirklich eine turbulente Reise erlebt damit. Und so hört sich das dann zum Beispiel an.
Das Gras auf der anderen Seite ist nie grüner. Alle AutorInnen hassen ihre Verlage. Es gibt keine Cinderella-Geschichten, nur harte Arbeit, Durchhaltevermögen und das ewige Streben nach dem goldenen Ticket.
Genau, das ist also Yellow Face von Rebecca F. Quang. Dann habe ich was ganz anderes gehört, und zwar Okaye Tage von Jennifer Mustard, also Mustard wie Senf. Das ist eine Liebesgeschichte, die zieht sich dann über mehrere Jahre hinweg. Also die lernen sich als Jugendliche kennen und es geht dann viel länger noch natürlich. Und zwar zwischen einer Schwedin und einem Briten, also Fernbeziehung erstmal. Und das wurde, das fand ich total nett, das wurde aus zwei Perspektiven immer geschrieben. Also es gibt einen männlichen Sprecher und es gibt eine weibliche Sprecherin und du hörst dann immer abwechselnd praktisch, wie die bestimmte Sachen einordnen. Ich habe schon ehrlich gesagt sehr, sehr lange keinen puren Liebesroman mehr gelesen und ich kann euch den wirklich empfehlen, wenn ihr mal Lust habt, so in großer Liebe zu schwelgen und man denkt sich die ganze Zeit nur, jetzt stellt euch nicht so an, ihr seid doch füreinander bestimmt, kann das jetzt hier mal bitte vorangehen und dann kann es gar nicht mit ansehen sozusagen. Aber das habe ich auch total gerne gehört, natürlich ungekürzt, finde ich auch immer wichtig. Okay, Tage von Jennifer Mustard und dann dachte ich mir, ich könnte ja auch mal
ein paar... Gibt es ja keinen Ausschnitt?
Nee, da gibt es keinen Ausschnitt.
Okay, klar, kein
weil ich
Ausschnitt.
Das, da fand ich es wahnsinnig schwer, dadurch, dass es zwei Stimmen sind, mir dann einen Ausschnitt auszusuchen. Ich habe es wirklich versucht, der dann irgendwie für das Buch steht. Das okay. Irgendwie konnte ich es nicht reinbringen. Also das ich finde, bei dem Yellowface war das einfacher. Und dann dachte ich mir, jetzt höre ich mir auch noch ein paar Sachbücher an, weil eigentlich würde ich ja gerne immer Sachbücher lesen und ich tue es dann doch nicht. Aber ich denke mir, wenn ich es mal tue, wow, war das toll, weil danach bist du halt echt schlauer. Und ich bin ja auch bekennende Queen-Fanin und habe dann mir die Biografie, die autorisierte Biografie von Queen angehört, und zwar Queen, wie alles begann.
Das fertiggestellte Video zu I Want to Break Free war das ausgefallenste und auch teuerste Video, das sie je gemacht hatten. Die Kosten überstiegen sogar jene von Radio Gaga. Doch die Kritiker der Band beeilten sich, vorgebliche Schwächen zu finden. Das Video hatte eigentlich lustig sein sollen, doch die Presse bezeichnete sie als Transvestiten, unverhohlene Homosexuelle und beschuldigte sie sogar, ihre jungen Fans zu verderben.
Genau. Also da merkst du auch, was für unterschiedliche Stimmen da unterwegs sind. Disclaimer, den letzten, das ist Michael Diekmann, den kenne ich persönlich oder ich habe ihn zumindest schon mal kennengelernt vor einigen Jahren. Aber trotzdem genau, also eine ganz, ganz tolle Stimme. Und wenn ihr also Lust habt, und jetzt sage ich euch den Deal, den ich da klar gemacht habe, wenn ihr Lust habt, auch mal wieder Hörbücher zu hören, dann geht am besten gleich auf bookbeat.de/liesunddas und da gibt es dann einen wunderschönen kleinen Button, auf dem steht Angebot nutzen und dann könnt ihr loslegen und 60 Tage gratis hören. Also probiert es einfach mal aus. Für die Zeiten, in denen man mal keine Zeit hat, ein Buch in die Hand zu nehmen, aber trotzdem so gerne lesen würde. Ihr kennt das wahrscheinlich auch. Also bei mir ist es vor allem die lange Autofahrt. Da höre ich entweder Podcasts oder jetzt eben auch Hörbücher. Versucht es einfach. Ich weiß, du bist skeptisch bei Hörbüchern, Christian.
Ja, es war auch, das klang für mich auch wie ein Märchen, aber nicht wie jemand, der einfach uns lebendig die Geschichte dieser Band erzählt, sondern es klang wie ein Märchen.
Ja, ich muss sagen, man muss sich auf die einzelnen Stimmen immer einstellen, aber mir geht es zumindest so, dass ich in den ersten, sage ich mal, 5 Minuten achte ich sehr auf die Stimme und denke mir, mag ich die Stimme nicht? Und dann bin ich aber plötzlich im Text drin und dann ist mir die Stimme einfach nur so ein Tool, ein Werkzeug, um mir diesen Text nahezubringen und dann achte ich da kaum noch drauf. Also die Stimme tritt dann irgendwie in den Hintergrund. Erst musst du dich daran gewöhnen, dass du nicht deine eigene Stimme beim Lesen hörst sozusagen in deinem Kopf. Und sobald du da drüber weg bist, bist du komplett in der Geschichte drin und dann stören einen Stimmen überhaupt nicht mehr, finde ich. Es sei denn, sie sind wahnsinnig übertrieben. Also das mag ich dann auch nicht.
Ja.
Genau. Ja, also okay, vielleicht können wir dich ja ködern mit ein paar Hörbüchern.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich finde auch die Webseite ganz schön gemacht von Ihnen. Man kann auch jederzeit wieder aussteigen. Studenten kriegen 50% Rabatt, finde ich auch gut. Und das neue Buch von Jojo Moyes ist auch dabei.
Ah, okay, wie heißt es?
Das neue Buch von Jojo Moyes heißt Ein Ort zwischen Ende und Anfang.
Zwischen Ende und Anfang, okay. Ja, mit der durftest du ja auch schon sprechen, gell?
Ja. Ja, genau, hab mit ihrem vor kurzer Zeit mal geschnackt. Und im Original heißt das Buch nämlich We All Live Here. Deswegen kam ich kurz auf den Ort im Hinterkopf. Ja. We All Live Here, aber zwischen Ende und Anfang heißt es auf Deutsch.
Wunderbar, sehr gut. Also sucht euch irgendwas aus und schreibt uns dann mal gerne, was ihr so von Hörbüchern haltet. Und vielleicht habt ihr ja auch Hörbuchempfehlungen, die ihr unbedingt weitergeben wollt. Das wäre natürlich auch mal eine Idee, dass wir hier nicht nur Bücher vorstellen, sondern auch mal besonders gute Hörbücher. Und schreibt uns einfach an liesunddas@gmail.com.
Jawohl.
So, machen wir weiter mit einem Gedichtchen. Hast du ein Gedicht für uns? Soll ich den Gedicht-Bumper abfahren?
Ja? Fahr mal ab hier, fahr mal ab.
Und noch ein Gedicht.
Ich habe heute wieder etwas Leichteres. Ja. Letztes Mal haben wir ja zusammen so ein bisschen gerätselt. Was hat es mit diesem Gedicht von letzter Woche oder vorletzter Woche auf sich? Ich habe heute mal wieder etwas anderes. Nächste Woche übrigens, wir haben ja auch eine Mail bekommen von einer unserer Hörerinnen.
Ja, stimmt. Ja,
voll cool. Das habe ich mir nur noch mal beiseite gelegt. Ich denke mal, das werde ich dann auch beim nächsten Mal machen.
Ja.
Das ist auch wirklich sehr schön. Okay. Wollte mich dann noch ein bisschen reinarbeiten, ja, sozusagen, ins Umfeld dieses Gedichts. Es ist was Klassisches.
Genau. Aber du musst ja auch immer die Rechte klären. Das müssen wir hier auch mal sagen. Du kannst nicht einfach irgendwelche Gedichte vorlesen, auf die du Lust hast, sondern du klärst es ja dann auch immer ab, ob wir das überhaupt dürfen, ja?
Ja. Ja, gut, in dem Fall, glaube ich, da gibt es keine Rechte mehr.
Ja, vielleicht dem. Der Übersetzer.
Ach so, okay, gut. Klären wir auf jeden Fall mal ab. Genau. Nein, heute habe ich wieder etwas Leichtes. Und zwar, ich muss euch einfach nochmal Robert Gernhardt ans Herz legen. Wir haben wirklich in den letzten 12 Monaten, seitdem es Lies und Das gibt, ein einziges Mal nur Robert Gernhardt gehabt.
Stimmt.
Und ich bin heute nochmal wieder dabei mit einigen ganz kurzen Gedichten. Robert Gernhardt ist ja einer, der die große Nonsensschule geprägt hat, die Frankfurter Schule, der auf der anderen Seite aber auch philosophisch und tiefsinnig sein kann. Der hat eine so unglaubliche Bandbreite, aber vor allem macht er Spaß. Und dieses eine Gedicht, was mir jetzt gerade beim Aufblättern untergekommen ist, das ist Kleine Erlebnisse großer Männer, Kant. Eines Tages geschah es Kant, dass er keine Worte fand. Stundenlang hielt er den Mund und er schwieg nicht ohne Grund. Ihm fiel absolut nichts ein, drum ließ er das Sprechen sein. Erst als man ihn zum Essen rief, wurde er wieder kreativ und sprach die schönen Worte: Gibt es hinterher auch Torte? das ist Kant. Ja, dann, weil es auch so kurze sind, noch so 2, 3 hinterhergeschossen. Ich sprach, heißt dieses Gedicht, ich sprach nachts, es werde Licht, aber heller wurde es nicht. Ich sprach, Wasser werde Wein. Doch das Wasser ließ das sein. Ich sprach, Lama, du kannst gehen. Doch er blieb auf Krücken stehen. Da ward auch dem Dümmsten klar, dass ich nicht der Heiland war.
Schön.
Ja, oder noch kürzer. Ich selbst, ich mach mir nichts aus Marschmusik, ich mach mir nichts aus Schach. Die Marschmusik macht mir zu viel, das Schach zu wenig Krach. So, also, und ich sag's deshalb, wenn ich ein Buch auf eine einsame Insel mitnehmen müsste, dann wäre es dieses Buch, das ich, seitdem ich es besitze, natürlich noch nicht durchgelesen habe. Es ist Gesammelte Gedichte von Robert Gernhardt. Es ist so ein ganz kleines Format. Ich weiß gar nicht, was das ist. DIN A5 oder so.
Leineneinwand.
Leineneinwand, ja, genau. Fast schon. Es ist schon größer als Reklam. Ein bisschen größer als Reklam. Aber es ist so total handlich. Butterbrotpapier hat 1200 Seiten und es sind alle Gedichte von ihm drin. Und dieses Buch, es kostet gar nicht so viel. Ich glaube, im Moment gibt es dieses gebundene Buch, gibt es offiziell gar nicht mehr. Es gibt es als Taschenbuch, aber diese Ausgabe ist einfach so wunderschön. Mhm. Ich würde die Taschenbuchausgabe ganz gerne mal sehen. Das kannst du jedem schenken, wenn du einen Geschenktipp brauchst. Dieses Buch kannst du jedem schenken. Da würde sich jede Person drüber freuen, weil Robert Gernhardt einfach so viel Spaß macht. Und es ist das Buch, in das man immer wieder reinblicken kann und immer wieder denkt, ach krass, oh Gott, wie genial war Robert Gernhardt. Ich hatte wirklich einmal das Glück, ihn in einer Fernsehsendung, die ich gemacht habe, als Gast zu haben.
Okay.
Und dann war ich in der Woche drauf bei ihm, auch bei einer Lesung. Und kurze Zeit hatte ich meine Verbindung zu Robert Gernhardt. Robert Gernhardt ist einfach der größte Poet, den Deutschland jemals hatte.
War der denn dann selber in dieser, also im Gespräch sozusagen auch so schlagfertig und so wortgewandt? Oder meinst du, dass der ewig daran tüftelt, bis das alles dann so war?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich kann mich nicht mehr so dran erinnern. Es war schön, sich mit ihm zu unterhalten. Mhm. Und der hat auch unterhaltsam gesprochen. So ist es nicht. Aber war so etwas ruhiger, aber unterhaltsam und auch wirklich, wirklich toll.
2006 also, leider gestorben.
Ja, sehr früh gestorben, also viel zu früh, denn der hatte noch so viel im Köcher.
Ja.
Ein Klassiker, den ganz viele auch kennen, ist, weil es so schön war, heißt er. Und ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal zitiert habe. Auf jeden Fall, du wirst Freude dran haben. Paulus schrieb an die Apachen, ihr sollt nicht nach der Predigt klatschen. Paulus schrieb an die Comanchen, erst kommt die Taufe, dann das Planschen. Paulus schrieb den Irokesen, euch schreibe ich nichts, lernt erst mal lesen. Weißt du, also, weil es so schön war. Es war natürlich alles jetzt so ein bisschen so Nonsensige, ja. Aber er hat auch gerade in der Zeit, als es viel um Krankheit geht, und er hat viele Zeit in der Toskana verbracht, da hat er dann auch sehr berührende, auch sehr leise Gedichte geschrieben. Mhm. Ja. Und gestern habe ich nochmal reingeblickt in dieses Buch. Und das ist zum Beispiel ein Gedicht, das ich noch nie gelesen habe. Klar, bei 700.000 Gedichten, die drin sind. Italien, Mexiko, Fußball-WM 18, 20.06.94. Und es fängt an, ich lese es nicht ganz vor, wäre ich schwul, ich verliebte mich in den mexikanischen Torwart. Dann sei doch mal schwul, verlieb dich doch in den mexikanischen Torwart. Schweige still, mein Herz, was faselst du da vom mexikanischen Torwart? Ja, wie sieht das denn aus, ich und verliebt in den mexikanischen Torwart? Und es geht weiter und so weiter und du denkst, so krass. Du kannst dir die Situation wunderbar vorstellen, wie er vom Fernseher saß und offensichtlich gedacht hat, also wenn ich mich für Männer interessieren würde, was für ein geiler Typ. Und darüber hat er dann gleich ein Gedicht geschrieben, so ein kleines Zwiegespräch mit sich selber und wie denn das Dorf reagieren würde, um Gottes Willen, was das für Folgen hätte. Nein, dann bleibe ich doch lieber bei meiner Ehefrau und so am Ende. Toll. Robert Gernandt ist der Größte und dieses Buch ist wirklich, es ist das Buch, das ich mitnehmen würde auf eine einsame Insel.
Das ist so, also ich kann euch wirklich empfehlen, das sind so kleine Bände. Christian hat es ja vorhin schon angerissen, wie klein die sind. In dem Fall kostet es 11 Euro und es gibt die halt von allen möglichen Leuten. Das ist im S. Fischer Verlag erschienen. Und ich habe das von Goethe, von Schiller, von Rilke und von Heine und die sehen halt auch total schön aus, wenn die so dann nebeneinander stehen. Und du kannst halt blättern und das Schöne fand ich, die sind halt chronologisch. Das heißt, du kannst auch sehen, wie hat sich dieser Mensch verändert im Laufe der Zeit. Wie hat er als junger Mann Gedichte geschrieben und wie als alter Mann. Und ja, natürlich auch ein schönes Geschenk, hast du schon gesagt. Aber ich finde diese Reihe einfach ganz, ganz toll, dass man auch mal wieder eben zu Gedichten greift. Das ist ja auch der Witz an dieser Rubrik, dass man sagt, hey, denkt mal drüber nach. Ihr habt vielleicht seit der Schulzeit keine Gedichte mehr gelesen, aber das ist wirklich schön, das macht Spaß. Und das kann man halt auch mal so zwischendurch einfach so ein Büchlein aufschlagen und die erstbeste Seite dann mal lesen.
Ich bin jedes Mal wieder begeistert aufs Neue. Mhm. Ich habe gerade die erstbeste Seite aufgeschlagen, Seite 62, zwei Gedichte, die ich noch nie gelesen habe. Das eine heißt, wenn die Mutter mit dem Sohne, und da kommt irgendwann der Dialog, halt Mutter, ja mein Sohn, was ist? Ach Mutter, red nicht so ein Mist. Ich rede Mist, ich baue Scheiße. Ja Mutter, ich weiß, ich weiß. Ich baue Scheiß. Ja Mutter, ich weiß, ich weiß. So mittendrin denkst du, okay, das ist was für Leute, die mit Gedichten nichts am Hut haben. Oder der Titel des nächsten Gedichtes, ein Brief des Walzerkönigs an seinen Geigenbauer. Ich weiß nicht, was drin vorkommt. Okay. Ich habe es jetzt nicht gelesen. Aber da ist so viel Kreativität und so viel Spaß an Sprache, an Gesellschaft, an Mensch, auch an Nonsens. Ja, das ist ein Vergnügen. Und dieses Buch ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Und auch damals war ich schon erstaunt, wie wenig es eigentlich kostet. Nun gibt es diese Hard-Ausgabe. Ich glaube im Augenblick nicht. Vielleicht habe ich sie auch nur nicht gefunden. Ich habe gestern nur bei Amazon einmal kurz geguckt.
Ja, da gibt es die aber. Da gucke ich nämlich auch gerade. Und da kostet lustigerweise
aber gebraucht, oder?
Nee, oder? Ach so,
ja, ich glaube, das ist gebraucht.
Das kann sein.
Was aber völlig egal ist. Kauft es euch für 7,62 Euro gebraucht.
Ja, absolut.
Ja, sehr guter Zustand, 7,62 Euro gebraucht. Ja, und deswegen. Nur, dieses Buch muss es irgendwo geben. Ja. Das ist mittlerweile ein Klassiker. Und besorgt euch diese kleine, harte Ausgabe.
Genau.
Also, weil die ist so, die liegt so geil in der Hand.
Ist ja
wirklich
gut jetzt.
Und die lässt sich so toll blättern.
Christian.
Und ey, was für ein Buch. Wirklich, es ist, wenn ein Buch mir einen Orgasmus machen würde, dieses Buch.
Und so auf die einsame Insel und überhaupt.
Ja, eigentlich müsste man so als Reich Ranitzky. Wenn mir dieses Buch einen Orgasmus machen würde, es wäre dieses Buch. Lesen Sie es täglich, mehrfach. Weißt du? Es ist
wunderbar.
Super. Ja, viele kennen Marcel Reich-Ranitzky, den großen Literaturkritiker, der ja so eine echte Figur war und Fernsehsendung hatte, kennen den auch gar nicht mehr.
Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer schon.
Aber wenn du vielleicht unter 30 bist,
ja,
oder gar 25,
ja, dann nicht.
Der ist einem unter Umständen nicht mehr untergekommen.
Das stimmt.
Und der war wirklich eine Figur. Jo, und wir haben auch heute wieder einen richtig tollen Gast.
Die Autorin Katharina Hagener, sie ist auch Literaturwissenschaftlerin. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Dein erster Roman war Der Geschmack von Apfelkernen. Ich glaube, dieses Cover mit den aufgeschnittenen Äpfeln drauf, das haben noch ganz, ganz viele Leute in Erinnerung oder haben es selber gelesen. Das erschien 2008 und hat sich über 1,5 Millionen Mal verkauft, wenn ich das richtig gelesen habe, und wurde in 26 Sprachen übersetzt. Sowas finde ich immer total irre, wenn man sich vorstellt, man sitzt zu Hause, fängt an zu tippen und irgendwann mal sieht man einen Kinofilm und weiß, es ist in 26 Sprachen erhältlich. Das ist schon mal eine Wahnsinnsgeschichte, oder?
Ja, ich finde es auch immer noch unfassbar und eigentlich bin ich immer noch erstaunt, dass es Leute gekauft haben, die nicht mit mir verwandt sind. Also das war so ein, das war irgendwie so ein, das war so ein Moment, wo es irgendwie plötzlich, wo ich das akzeptieren musste, dass es nicht nur meine Blutsverwandten sind, so wie wir auch immer dann die CDs von irgendeinem Cousin gekauft haben oder so, ist ja klar, sondern dass irgendwie auch fremde Leute das Buch kaufen und sogar Menschen außerhalb von Norddeutschland, weil es ja so ein norddeutsches Buch war und, ja, und dann auch noch in der Welt und dann koreanisch oder vietnamesisch oder so, das ist schon sehr, einfach eine große Ehre.
Katharina, ich hätte dir aber auch schon vorher sagen können, dass sich Bücher über Äpfel wesentlich besser verkaufen als Bücher über James Joyce.
Echt? Glaubst du?
Ja.
Also, nein, ich wusste ja, dass ihr alle sehr lustig hier drauf seid. Aber niemals.
Dazu muss man vielleicht für alle anderen erklären, dass du promoviert hast über James Joyce Ulysses. Und da ist dann ja die Frage, das ist so das Angstbuch für ganz viele Menschen. Und das gilt immer so als eines der kompliziertesten, wenn nicht das komplizierteste Buch der Welt. Sollen wir es lesen?
Natürlich sollen wir es lesen. Nein, also ich habe es natürlich, habe auch nur darüber promoviert, um allen Menschen Angst einzujagen, damit mir irgendwie keiner kommt und sagt, du kannst ja nur über Äpfel schreiben und bist irgendwie ansonsten irgendwie doof. Ich glaube, ich habe es schon aus falschen Motiven angefangen zu lesen. Ich glaube schon, dass ich es auch aus Eitelkeit angefangen habe zu lesen. Und weil ich dachte so, naja, irgendwie, wenn es das schwierigste Buch ist, dann ist es doch genau das Richtige. Aber ich habe gemerkt, dass ich einfach nichts verstanden habe. Nichts. Und deswegen bin ich auch schon seit 20 Jahren dran und versuche, oder seit 30 mittlerweile, ich habe es das erste Mal fast in England gelesen, als ich in England studierte. Und finde es aber immer lustiger und immer schöner und verstehe jetzt kaum mehr. Aber so nach dem 7. oder 8. Lesen wird es aber wirklich immer lustiger und immer komischer und man lacht immer mehr. Aber es kann natürlich auch der schleichende Wahnsinn sein. Aber bestimmt ist es so. Aber es ist trotzdem was, was mich irgendwie verführt von der Sprache her.
Und jetzt hast du dein 4. Buch, wenn ich richtig gezählt habe, auf den Markt gebracht. Das heißt,
also den 4. Roman.
Den 4. Roman, genau. Es gab ein Sachbuch natürlich, ja. Und ich muss schon vorneweg sagen, Christian und ich schwärmen davon. Es ist, also für mich, ich habe jetzt dieses Jahr erst 9 Bücher gelesen, aber es ist mein Buch des Jahres auf jeden Fall, das kann ich sagen. Ich habe es geliebt und ich hätte es, eigentlich wollte ich dich ärgern und dein Adrenalin ein bisschen hochtreiben und sagen, du, ich habe es nicht geschafft, es fertig zu lesen, ich wollte es nicht fertig lesen. Und zwar aus dem Grund, du kennst diese Bücher, die man nicht fertig liest, weil man noch bei den Figuren bleiben möchte. Und es geht bei dir um eigentlich 3 Hauptfiguren. Das sind Lucy und Arthur. Das sind 2 junge Menschen und ein sehr alt Lucy.
Ja, genau.
Okay. Und die 102-jährige Margaret. Eine tolle Frau. Und erstmal die Frage, wie geht's diesen 3 Leuten gerade so? Ich vermisse die so.
Ohne, dass wir natürlich zu viel verraten, also ja, um Gottes Willen. Also ich bin ja immer so einer, der immer ganz vorsichtig sein muss. Wenn irgendjemand zu viel verrät, die AutorInnen selber dürften sich darüber am meisten ärgern, ne?
Ja, das stimmt. Ich bin auch nicht gut in Inhaltsangaben, also fragt mich nicht nach dem Inhalt. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch in diesem Podcast und muss gleich einen Buchtipp geben. ich hatte eine 4- in der Inhaltsangabe. Ich bin immer noch empört. Es schmerzt mich immer noch, weil man die unwichtigen Details weglassen muss. Und ich weiß gar nicht so genau, was unwichtige Details sind. Also ich weiß es wirklich nicht. Ich finde, dafür hat man einen Lektor für die unwichtigen Details. Aber egal. Aber ja, also du möchtest wissen, wie es den Figuren geht. Die sind gerade sehr busy und laufen sich sozusagen warm für den 13. März, an dem das Buch erscheint.
Genau. Wir müssen dazu sagen, wir nehmen das jetzt noch Ende Februar auf. Insofern die Folge erscheint dann, wenn es dann schon da ist, damit die Leute es auch zum Glück kaufen können. Das freut uns dann natürlich sehr. Willst du kurz selber zusammenfassen, weil ich finde das so schwer, weil du hattest ja eine Inhaltsangabe, eine 4-, habe ich gehört.
Nein, aber
sagen,
es reicht,
worum es in deinem Buch geht?
Aber es reicht doch eigentlich schon, einfach diese 3 Figuren einfach nur zu beschreiben, ohne dass wir
so
über
toll.
Die Handlung sprechen. Also wir haben wirklich Margaret, die 102 ist. Also solltest du so alt werden wie deine Figur, kannst du James Joyce noch sehr, sehr oft durchlesen. Also das wird noch reichen. Wir haben
mein
ihre
Ziel.
Wir haben Ihre Enkelin Luzi, die jetzt 18 ist und selbst beschlossen hat, dass sie nicht mehr zur Schule gehen will, stattdessen sich Tätowierbesteck gekauft hat, sich die Fähigkeiten sozusagen antrainiert hat und die 102-Jährige, und das ist relativ noch am Anfang, ich glaube, das kleine Detail können wir ja verraten, schlägt dann vor, ja, aber tätowier mich doch erstmal. Und man denkt natürlich jetzt erst, okay, woher kommt diese kleine schräge Idee? Katharina, was ist dein liebstes Tattoo, das du hast?
Ich habe keine Tattoos, ich schreibe ja Geschichten. Ich brauche keine Tattoos. Für mich sind Tattoos wirklich Geschichten, die die Menschen unter der Haut tragen. Muss mich immer sehr beherrschen, dich Leute mit Tattoos irgendwie auf der Straße zu fragen und was ist die Geschichte? Erzähl mir eine Geschichte von diesem Tattoo. Was steht dahinter? Ich finde es so interessant, dass
heute. Das machst du?
Nein, ab und zu, manchmal kann ich mich nicht beherrschen, wenn ich das Gefühl habe, ist es okay. Also ich habe es aber ich würde es gerne viel öfter machen und würde gerne Leute anhalten oder so. Aber das trau ich mich nicht. Aber trotzdem finde ich es so interessant, dass Menschen ihre Geschichten auf der Haut tragen und ich verstehe es so gut. Ja, das sind ja immer, es ist ja selten einfach nur, ja, ich hatte gerade nichts zu tun, aber selbst das ist eine Geschichte. Ich war betrunken, ich habe Abi gemacht und war irgendwie am Strand, ja. Das ist auch schon eine Geschichte von Freiheit und Rausch. Aber auch Verluste werden eingezeichnet und Veränderungen, alle großen Geschehen der Welt oder deines eigenen Lebens zeichnen sich die Leute in ihrer Haut ein. Und das finde ich unglaublich spannend.
Ich habe vorhin mit Christian schon gegrübelt, was wir uns tätowieren lassen würden. Weil ich muss sagen, nach deinem Buch hatte ich plötzlich Lust, mir ein Tattoo zu holen. Das hatte ich noch nie, aber ich bin viel zu feige. Und ich habe mir dann gedacht, man könnte sich auch einfach so Gänsefüßchen irgendwo ganz klein, weißt du, so Anführungszeichen, so nur ganz klein irgendwo hin.
Ich habe schon gehört bei den anderen Podcasts, dass du in der Gänsefüßchen-Fraktion bist.
Bist du da nicht drin?
Oh nein, noch nie.
Noch nie? Erzähl, jetzt habe ich endlich mal einen Gegner.
Das hat uns auch sehr irritiert in deinem neuen Buch, dass wir keine Gänsefüßchen bei der wörtlichen Rede hatten, sondern einfach nur Einstrich. Ja, warum? Warum?
Also, hat ganz viele tolle Gründe und danach möchtest du keine Gänsefüßchen mehr haben, wenn ich dir sage.
Okay, schieß los.
Nein, also, James Joyce nennt die inverted commas, also die Gänsefüße, nennt er perverted commas. Und ich verstehe, warum ich möchte bei einem Gänsefüßchen, ich möchte bei der wörtlichen Rede nicht diesen Fanfarenstoß haben. Doppelpunkt, Gänsefüßchen unten, trara. Punkt, Gänsefüßchen wieder oben. Sondern ich möchte, dass es beiläufiger geschieht. Nicht jeder Sprechakt ist so ein Fanfarenstoß oder ist so ein, sondern so was Großes, sondern was angekündigt werden muss. Sondern ich möchte gerne, dass es beiläufig ist und dass man manchmal auch gar nicht so genau weiß, und das ist bei Margaret ja ganz extrem, dass man gar nicht so genau weiß, wo ihre Gedanken aufhören und ihre wörtliche Rede beginnt, die dann wieder runterfließt in den Gedankenstrom und dann wieder auftaucht. Und das hat so was Wellenartiges, was ich mit einem Gedankenstrich, was auch ein sehr schönes Wort ist, am besten ausgedrückt weiß.
Mist.
Nein, aber das Schöne ist ja, dass hinter dieser Antwort wirklich Hand und Gänsefüßchen stecken. Das ist ja das Tolle. Weißt du, also man versteht es
schon. Du weißt
es
schon,
jetzt,
dass Karlauer eine Krankheit ist.
Ne? Total. Ja, und ich möchte, dass das in deinem nächsten Roman auftaucht und verarbeitet wird. Das Lustige ist, ich habe auch mal mit einem der bekanntesten Tätowierer Deutschlands gesprochen, mit Daniel Krause aus Berlin, Tattoo Krause. Und der hat damals auch erzählt, dass es ihm, ich meine sogar mehrfach schon untergekommen ist, dass Enkelin und Großmutter beide kamen, um sich tätowieren zu lassen.
Ach, wie schön.
Ja, ich kenne auch Leute, die sagen, die haben das gleiche Tattoo wie ihre Großmutter oder wie ihre Mutter. Oder auch nach einer großen Herz-OP haben sich Mutter und Tochter ein Herz tätowieren lassen. Ich finde, das sind sehr, sehr bewegende Geschichten und ich muss mich gar nicht tätowieren, weil ich ja welche schreiben kann, aber würde ich nicht schreiben, hätte ich Tattoos oder ja, ich schreibe ja auch nur, weil ich die Geschichten lesen will oder so. Also wenn ich sie kaufen könnte, würde ich auch nicht schreiben. Es sind ja, muss man selber machen. Ja? Und von daher verstehe ich Tattoos aber wirklich gut.
Und man darf, glaube ich, TattooträgerInnen auch wirklich danach fragen, weil sie gerne gefragt werden auch, hat mir mal eine gesagt. Denn sie zeigen es ja auch, weißt du, an prominenten Stellen und man sieht es sofort. Also ich glaube, man darf auch viel öfter danach fragen, als wir uns das trauen.
Ja, das stimmt. Aber manchmal sieht man halt jemanden an der Kasse oder so und die Leute sind busy und sind beschäftigt und sind bei der Arbeit. Und dann kann ich nicht sagen, so, erzähl mir bitte eine Geschichte. Ja.
Wie kam es zu der nackten Frau auf deinem Arm?
Ja, okay. I don't want to know. Manchmal ist man natürlich auch, das stimmt, manchmal ist man natürlich auch ein bisschen überinformiert. Ja, dann sieht man und denkt so, okay, jetzt weiß ich mehr, als ich je zu wissen wünschte, hoffte. Aber meistens bin ich neugierig.
Ja. Das finde ich jetzt ganz lustig, dass du das so ausgedrückt hast. Wir sagen ja auch ganz oft, so wie es die Engländer machen, too much information. Und du hast es wirklich eingedeutscht, ich bin überinformiert. Ich finde, das ist eine sehr vornehme Übersetzung dafür. Too much information.
Ja, ich bin Anglistin. Ich kann es übersetzen.
Und ich hoffe, wenn ich richtig gelesen habe, kamen die ersten in einem 4-jährigen Abstand und dann kam das jetzt nach 8 Jahren. Und darf ich bitten, in 4 Jahren dann wieder das nächste zu schreiben und uns nicht so lange warten zu lassen.
So kurz nach einem Buch, kurz nach einem Buch habe ich immer das Gefühl, ich habe jetzt alles gesagt, wirklich endgültig und ich kann nie wieder irgendwas schreiben und ich werde jetzt Lehrerin oder so. Nee, ist gar nicht lustig, ich finde das auch einen wichtigen Beruf, aber irgendwann überkommt es mich. Ich bin so neidisch auf KollegInnen, die immer schon während des Lektorats am nächsten schreiben oder schon mit dem übernächsten fertig sind oder so. Da möchte ich mich auch eigentlich immer am liebsten entleiben, wenn ich das höre. Aber ich sage dann Bescheid, wenn es in 4 Jahren dann doch wieder ein bisschen flimmert.
Es war ja auch Zeit zum Lesen dafür in der Zwischenzeit ein bisschen. Und wir bekommen heute einen Tipp. Es sind ja turbulente Zeiten, politisch gesehen. Und du hast schon angedeutet gerade im Vorgespräch, es gibt was Politisches von dir.
Also ich finde, es ist ein politisches Buch, wie auch die meisten Bücher, die ich lese, letztlich was Politisches haben, wie auch meine Bücher finde ich politisch insofern, als sie auch Frauen in der Gesellschaft darstellen. Und dies ist ein Buch von einer Autorin, über die ihr schon gesprochen habt. Und ich hatte erst kurzzeitig überlegt, ach, nehme ich doch das andere. Es gab so ein Stechen zwischen zweien. Und dann denke ich, nein, ich nehme das jetzt in Kauf. Ihr habt jetzt schon über Claire Keegan gesprochen.
Stimmt.
Aber noch nicht so richtig über dieses. Und ich finde es so großartig. Und für mich ist es, ja, es gibt für mich tatsächlich sowas wie das perfekte Buch, wo wirklich jedes Wort am Platz ist. Und ich habe noch nicht so viele angetroffen, also auch jetzt gerade so in der zeitgenössischen Literatur, wo ich finde, jedes Wort sitzt genau da, wo es sein muss und es ist keines verzichtbar und wo ich hinterher das Gefühl habe, das möchte ich auch mal schaffen. Also ich weiß auch nicht, deswegen dachte ich, ich muss es vorstellen. Das ist Claire Keegan, kleine Dinge wie diese, small things like these. Und es ist wieder ein schmales Buch, da ist es natürlich leichter, jedes Wort am richtigen Platz zu haben. Aber es ist eben auch so weit reduziert, dass es auch keiner weiteren Wörter bedarf.
Sag kurz, worum es geht.
Zwei Sätze genau, worum es geht.
Ein Kohlenhändler, William Furlow, versucht sein Leben so gut und wie möglich einfach zu gestalten. Er steht morgens auf und trägt seine Kohlen aus oder liefert seine Kohlen aus und kümmert sich um seine 5 Töchter, seine Frau Eileen mit den rabenschwarzen, glänzenden Haaren, ist immer geschäftig, macht alles für die Familie. Das Buch spielt 1985, eigentlich ist es quasi ein historischer Roman, mitten in der dunkelsten Thatcher-Ära, die natürlich auch in die Republik Irland rüberschwappt. Das heißt, wer jetzt keinen Beruf hat, der kriegt auch keinen mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Und doch muss auch William eines Morgens die Kohlen rüber in das Nonnenkloster tragen. Und dort trifft er auf ein junges Mädchen, was offenbar eingesperrt war, was in seinen Exkrementen sitzt und nur noch sich nach seinem Kind erkundigt. Und letztlich weiß William, dass hier was Schlechtes oder was Böses passiert, und im Laufe des Buches erfahren wir, ob er das Richtige tut oder nicht und was seine Konflikte sind über ein Irland, was komplett von der Kirche kontrolliert wird und womit er natürlich die ganze Schulbildung seiner Kinder in Gefahr bringen würde und so weiter. Ich bin dann keine gute Inhaltsangeberin.
Muss auch gar nicht. Aber es geht ja auch immer nur um diese drei Sätze, dass man so ungefähr weiß, worum es geht, dass man so ein, zwei Figuren kurz
bekommt. Ja, aber das ist ja gerade das Schwierige, dieses ungefähr.
Wem sagst du das?
Ja, und ich finde euren Job wirklich hart, weil natürlich ist es irgendwie die rabenschwarzen Haare von Eileen. Vielleicht will das auch keiner wissen, aber es kommen ganz viele Krähen in dem Buch vor. Die Krähen im Dezember, es wird immer dunkler, es beginnt im November und hört auf an Weihnachten und die Krähen und die Nonnen und alle, es geht alles irgendwie nur in Schwarz-Weiß. Der Schnee wird immer dichter und die Stimmung wird düsterer. Und trotzdem ist es immer auch so ein Unterschied zwischen Leuchten und Glänzen. Und William trotz seiner schwarzen Kohlehände erleuchtet.
Ich finde, das wäre auch ein schöner Titel gewesen im Deutschen für das Buch »Die Krähen und die Nonnen«. Ich finde, das klingt total gut.
Ich habe mir gleich ein Bild vor Augen.
Oder die Krähen und die Nonnen, also weckt mega Interesse. Ja, ich finde es total spannend. Ich will es lesen. Und ja, das war unglaublich aufschlussreich und amüsant. Katharina, tausend Dank für deinen
Danke
Tipp
euch.
Natürlich. Und das
Danke
schöne Buch, das du geschrieben hast.
Euer wieder. Verständnis. Und eure Geduld.
Viel Spaß dir beim Schreiben des irgendwann kommenden nächsten Buches. Wir freuen
Tausend
uns drauf.
Dank.
Und danke für dieses Buch. Es ist wirklich ein Schatz.
Es war mir eine Ehre, hier zu sein.
Viele Grüße nach Hamburg.
Dankeschön.
Wir haben wieder Post bekommen, und zwar unter liesunddas@gmail.com. Da könnt ihr uns auch gerne schreiben. Und zwar ganz, ganz süß fand ich.
Ja.
Die Wenke, die hat uns geschrieben: Von Herzen danke für viele kurzweilige Stunden mit eurem Podcast. Ihr macht mein Leben bunter, mein Konto leerer und meinen Bücherstapel höher. Das gefällt mir gut. Ist das nicht nett formuliert? Die hat uns auch eine Buchhändlerin übrigens empfohlen, und die habe ich danach gleich kontaktiert und die hat schon zugesagt. Also in einer der nächsten Folgen, wir müssen noch einen Termin finden, ist dann die von Wenke empfohlene Buchhändlerin auch mit dabei. Das finde ich immer besonders nett, wenn ihr uns da Tipps gebt, wen wir mal fragen sollen. Und dann hat uns die Dagmar eine Sprachnachricht geschickt. Juhu, wir haben wieder eine Sprachnachricht. Hatten wir schon lange nicht mehr. Ja, eine Sprachi.
Hallo zusammen. Gern möchte ich euch heute den Roman Drei Kameradinnen von Shida Basia vorstellen. Er ist bereits 2021 erschienen. Das Buch ist mir aber bis heute noch sehr präsent. Die Autorin erzählt darin von drei Freundinnen, die gemeinsam aufgewachsen sind und sich dann später nochmal treffen und ein paar Tage gemeinsam verbringen. Sie haben alle eine Migrationsgeschichte, die von der Gesellschaft immer und immer wieder thematisiert wird. Mich hat dieses Buch so sehr fasziniert, weil Shida Basia mit der Leserinnenschaft interagiert, weil sie bewusst mit der Erwartungshaltung der Leserinnen und Leser spielt und man sich ab und zu richtig ertappt fühlt, weil man selbst Denkmuster im Kopf hat, die wiederum der Erwartung der Autorin entsprechen. Man lernt also, ob man will oder nicht, auch etwas über sich selbst. Feuer ist ein sehr bestimmendes Element in dem Roman, und es gibt eine bestimmte Szene, die so voller Wucht erzählt wird, dass ich sie bis heute noch total vor Augen habe, obwohl ich das Buch schon vor langer Zeit gelesen habe. Allen, die das Buch noch lesen werden, wünsche ich sehr viel Freude damit. Es gehört für mich zu den Büchern, die ich gerne noch mal zum ersten Mal lesen würde. Damit verabschiede ich mich und grüße euch. Tschüss. Mhm.
Das war der Tipp von Dagmar.
Tschüss, tschüss.
Dann hat uns die Katrin im August einen Tipp geschickt. Und ich habe ihn jetzt in meinem E-Mail-Postfach gefunden. Er fragt nicht. Es ist keine Neuerscheinung, schreibt Katrin. Trotzdem
nicht.
Meine Empfehlung, Bilder deiner großen Liebe, unvollendet von Wolfgang Herrndorf. Man begleitet ein junges Mädchen auf einem Roadtrip und ist gefesselt von den Gedanken und Begegnungen. Isa ist psychisch krank, sie macht sich mit 2 Tabletten und ihrem Tagebuch auf den Weg aus der Klinik. Ohne Geld oder Kleidung zum Wechseln. Sie stiehlt, verletzt sich, träumt, fantasiert. Es passiert nicht viel und wird nie langweilig. Die Geschichte wird getragen von einer guten Grundstimmung und hat auch Sätze wie »Das Glück macht nie so glücklich wie das Unglück unglücklich« und das liegt nicht daran, dass es länger dauert, das Unglück. Es ist einfach so. 128 Seiten und ein Anhang zur Entstehung des Buches entsprechen den Absprachen mit Herrndorf vor seinem Tod. Ein Buch, welches zu heißen Sommertagen passt, schreibt Katrin. Wie gesagt, die Mail aus dem August 2024. Und dann hat uns Markus noch geschrieben. Und zwar Markus Steiner ist selber Autor. Und der macht aber so, der ist eben auch Reiseautor. Und wir hatten ja dann schon Andreas Altmann. Und dann habe ich gesagt, du, eigentlich machen wir doch nicht so viele Sachbücher. Und wir wollen lieber und so weiter. Und dann habe ich mit ihm einen Ausweg gefunden. Und zwar habe ich gesagt, hey, du kannst uns ja selber dein Buch vorstellen. Einfach kurz in der Sprache. Und das hat er dann auch gemacht.
Als ich aufblicke, ist Mojo plötzlich weg. Und mit ihm mein Pass. Wie soll ich aus dieser verdammten Wüste wieder rauskommen und wie Mara finden? Hier ist Markus aus Lissabon und so beginnt mein neues Buch Odyssee nach Westafrika. Es ist ein wilder Roadtrip von Marokko durch die Sahara in Mauretanien bis nach Guinea-Bissau und es ist eine große Liebesgeschichte. Unterwegs treffe ich Menschen wie Zakaria, der im pulsierenden Tangier von einem freien Leben in Europa träumt. Ich fahre weiter per Anhalter mit dem Drogenkurier Pablo, mit dem ich in einer Berghütte den Weihnachtsabend bei Wodka verbringe. Ich treffe Nomaden und Sandräuber in der Sahara. Ich begegne Fischern von Mauretanien, deren Leben vom Klimawandel bedroht ist. Als ich auf einer tropischen Insel strande, der Insel der letzten Königin von Afrika, erwischt mich die Malaria. Doch warum ziehe ich eigentlich los? Es ist Mara, meine Liebe aus Lissabon. Mara muss nach Bissau aufbrechen. Und da man vom Leben ja nicht so häufig von diesem Glück beschenkt wird, ist klar, auch ich muss los und Mara suchen. Odyssee nach Westafrika verhandelt daher die große Frage Freiheit oder Liebe. Oder besser gesagt, Freiheit und Liebe. Wie kann das gehen? Das Buch erzählt von meiner Sehnsucht nach Freiheit und ist eine große Liebesgeschichte. Meine Odyssee nach Westafrika.
So, ein bisschen unbezahlte Werbung von Markus, also in diesem Fall Markus Steiner. Vielen, vielen Dank. Schickt uns gerne Sprachnachrichten an diesunddas@gmail.com. Wir freuen uns über eure Buchtipps und ich gelobe, ich werde auch jetzt wieder häufiger ins Mailfach gucken, besser gesagt auch die Unterordner mal durchgucken. Insofern geht da nichts mehr verloren. Und ich habe auch eure Lesezeichenbilder jetzt endlich online gestellt. Die kommen auf Instagram bald. Das heißt, auch diese kleinen Videos aus unseren Aufzeichnungen könnt ihr immer sehen auf Instagram auf unserem Kanal. Wenn ihr Lust habt, schaut da mal vorbei. Wir kommen wieder zum Höhepunkt der heutigen Folge, Herr Thees, und zwar das Rezensionsrätsel. Ich habe mir wieder ein Buch gesucht und habe mir dann echte Rezensionen im Internet dazu angeguckt. Und zwar habe ich nur die schlechten rausgesucht, ist klar, oder? Weil sonst macht es ja keinen Spaß. Und du musst anhand dieser, diesmal sind es nur 3, diese 3 Rezensionen erraten, welches Buch es ist.
Ja, und geht es ja auch ums Raten, da kann man auch mal positive nehmen, also so ist es jetzt
nicht.
Nein,
ich finde die negativen machen mehr Spaß. Okay, also es fängt damit an. Teile des Buches sind philosophisch, andere pure Fantasie. Ich kann deshalb nicht beurteilen, ob das Buch wirklich für Kinder geeignet ist. Nummer 2. Mag sein, dass es ein Meilenstein in der deutschen Fantasy war. Einem internationalen Vergleich mit zum Beispiel der Herr der Ringe hält es sicher nicht stand. Nummer 3. Hat mir leider nicht wirklich gefallen. Stellenweise kam es mir beim Lesen tatsächlich unendlich vor. Zu langatmig, zu langweilig. Jetzt aber. Tada! Oder ist war es sowas ein guter wie, gut, Hinweis?
Ne? Ich dachte erst, am Anfang dachte ich mit der Philosophie, ist es Sophies Welt, was mich so unendlich gelangweilt hat auch. Dann habe ich kurz gedacht an Drachenreiter oder sowas. Mhm. Aber das ist ja so beliebt und auch so erfolgreich, kann ich mir also kaum vorstellen, dass es sich um Cornelia Funke handelt. Fantasy für Kinder, teilweise auch langatmig. Hm. Ich fürchte, ich muss passen.
Es ist die unendliche Geschichte von Michael Ende.
Ach so, okay.
Aber deswegen ist ja es tatsächlich unendlich vor.
Ach, okay,
ich habe da noch, eine sehr böse Rezension gelesen, die muss ich dir auch noch kurz vorlesen. Nachdem die Deutschen aufgrund ihres nie enden wollenden und selbst aufgezwungenen Schuldkomplexes sogar ihre Rechtschreibung ändern, damit die Sprache leichter zu lernen ist, um sich auf keinen Fall als patriotisch zu zeigen, ist auch dieses Wunderwerk der Literatur dem kastrierten Deutschen erlegen. Und das ist von 2022 erstaunlicherweise. Die Rechtschreibreform ist ja dann doch schon ein bisschen her, aber es gibt Leute, die sich darüber immer noch sehr aufregen. Ja, genau, das war das Rezensionsrätsel für heute und damit sind wir eigentlich am Ende der Folge.
Ja.
Es sei denn, ihr seid Steadies, dann kommt ihr noch mit uns in die Nachlese. Und da reden wir heute mal über Daniel Glattauers neuen Roman, den ich nämlich gelesen habe. Mhm. In einem Zug heißt er. Das ist jetzt mal der Teaser.
Ja, ansonsten, der offensichtlich nicht gut genug ist, als dass du ihn vorstellen würdest hier.
Das ist schon mal genau vorweggenommen. Okay, absolut. Gut.
Aber interessant, ja.
Und genau. Und ansonsten hören wir uns dann in 14 Tagen wieder. Und ich bin sehr gespannt, was wir bis dahin wieder alles gelesen haben werden.
Macht's gut. Danke fürs Dabeisein und bis bald.
Tschüss.
Bis in 14 Tagen. Also.